Von Urumqi ist unsere Exkursion losgegangen. Wir sind dann mit einem kleineren Flugzeug nach Jining geflogen, von Jining nach Zaosu. Und dort hat man also eine Höhe von ca. 1000 bis 1500 Meter. Und man liegt also dort praktisch im Vorland von dem Tian Shan Gebirge. Das heißt, man hat hier also Graslandschaft, Steppe etc. mit sehr viel Schafen, Kamelen, Kühen. Dann sind wir von dort aus, von Zaosu, mit dem Geländewagen ins Gebirge hinein auf ca. 2000 Meter. Und wir haben da die letzten Siedlungen gesehen, meistens von ja, Semi-Nomaden, also vor allen Dingen Kasaken in dem Gebiet. Und sind dann weiter mit Pferden auf eine Höhe bis zu 3000 Meter, 3500 Meter. Und je weiter die Pferde gingen, desto weiter konnten wir natürlich auch aufsteigen. Wir sind also, haben direkt gearbeitet, unsere Proben geholt bis zu 4500 Meter Höhe.
In einer solchen Höhe geht dem Normalbürger die Luft aus. Und da holt der Geologieprofessor Rainer Klemmt von der Universität Würzburg noch aus und schlägt mit Hammer und Meißel uraltes Gestein aus dem Fels. Wenn er Pause macht, blickt er von den Höhen des Tian Shan hinab auf eine grandios weitläufige Bergszenerie. Der Tian Shan ist eine der ältesten Gebirgslandschaften der Erde.
Globaler Blick auf Falten und Furchen.
Jetzt ein anderer Blick aufs Gebirge, diesmal vom Weltraum aus. In der internationalen Raumstation ISS sitzen Astronauten und schauen von 300 Kilometer Höhe auf den blauen Planeten herunter. Sie können unter den weißen Wolkenfeldern lauter Runzeln auf der Erdoberfläche erkennen. Das sieht so aus, als ob die Erde mit ihren 4 Milliarden Jahren auf dem Buckel schrumpelig geworden wäre wie eine alte Kartoffel.
Ein langer Faltenzug beginnt in Südfrankreich und läuft durch Österreich, den Balkan und die Türkei bis nach Afghanistan. Dort teilt er sich. Der eine Ast schwenkt in einem gewaltigen Bogen an Indien vorbei und endet im fernen Osten von Laos und Vietnam. Der andere verbreitet sich in Sibirien, bis er schließlich an der Beringsee auf das amerikanische Bergrückgrat stößt, das sich an der pazifischen Küste entlang durch den ganzen Kontinent von Alaska bis Feuerland zieht. Und noch eine Bergansicht. Satelliten sehen bis auf den Grund der Ozeane und entdecken dort mindestens ebenso bewegte Landschaften wie auf den Kontinenten. Gebirge von vielen tausend Metern Höhe und kilometertiefe Gräben. Unter dem Eis der Arktis zum Beispiel liegt der sogenannte Gackelrücken im Nordpolarmeer mit Tälern, die 5,5 Kilometer hinunterreichen. Falten und Furchen ohne Ende.
Seit langer Zeit denken Naturforscher darüber nach, wo all das irdische Gerunzel herkommt. Im 19. Jahrhundert waren viele der Ansicht, die Erde sei im Alter zusammengeschrumpelt. Die vielen Risse und Schluchten deuten andere genau andersherum. Der Planet habe sich gedehnt. Im Orbit zieht ein ziemlich geheimer Satellit seine Bahn. Es ist ein amerikanischer Militärsatellit. Er tastet die Oberfläche der ganzen Erde detailgenau ab. Der Tübinger Geologe Dr. Joachim Kuhlemann verrät über ihn:
Man wird bald einen globalen Atlas an einer hochpräzisen Darstellung der Erdoberfläche zur Verfügung haben, mit sehr hoher vertikaler und horizontaler Auflösung, die bis dahin nicht verfügbar war. Und das gilt insbesondere für Regionen, die mit dichtem Wald bestanden sind oder die häufig bewölkt sind, weil mit dieser Radartechnik, mit der das Ganze ermittelt wird, können also Vegetation, Wolken, Dunst durchdrungen werden. Das ist eine weltweite Initiative, die von der Europäischen Raumfahrtagentur und der NASA getragen wird.
Die amerikanischen Militärs wollen ein bis auf den Zentimeter genaues Bild von der Oberfläche der Erde haben. Die Geologen sollen das neue Kartenmaterial ebenfalls bekommen. Damit können sie erstmals Einzelheiten von unzugänglichen und undurchdringlichen Bergregionen sehen. Weniger geheim ist der Umweltsatellit Envisat, der seit dem Frühjahr 2002 im Orbit seine Kreise zieht. Er hat ebenfalls Radargeräte an Bord, die die Erdoberfläche zentimeterweise abtasten. Höhen präzise messen und topografische Veränderungen registrieren, also Bergstürze, Hangrutschungen und neue Flussläufe. So kommt aus unterschiedlichen Quellen derzeit eine Karte vom geologischen Profil der Erde zustande, wie es sie in dieser Genauigkeit bisher nicht gegeben hat.
Ein Geschiebe und Gedränge.
Unsere Vorstellung von der Erde hat sich ganz gewaltig geändert. Denn vor noch 10, 20, 30 Jahren haben die Geowissenschaftler im Wesentlichen Strukturen untersucht. Zum Beispiel den Aufbau des Erdinneren, die Strukturen der Oberfläche und weniger darauf geachtet, wie diese Strukturen sich ändern. Heutzutage wissen wir, dass alle Strukturen im Erdinneren, auf der Erdoberfläche, ganz gewaltigen Änderungen unterworfen sind und wir untersuchen Prozesse. Und das ist ein ganz neuer Ansatz, der vor 30, 40 Jahren eigentlich noch nicht gegeben war.
Jochen Tschau, Geologieprofessor am Geoforschungszentrum Potsdam.
Die meisten Geologen stellen sich das Erdinnere längst nicht mehr wie einen quasi toten Stein vor, sondern wie eine brodelnde Heizung, eine sogenannte Konvektionsheizung. Wo die Wärmequelle ist, steigt warme Luft auf, breitet sich an der Zimmerdecke aus, sinkt am anderen Ende abgekühlt wieder nach unten, wird dort von der Heizung angesaugt, wieder gewärmt und dann geht es wieder rund. Im Falle des Planeten ist der Heizkörper der Erdkern aus kochendem Eisen. Von da steigt die Hitze nach außen zum Erdmantel, verteilt sich unter der Erdkruste, kühlt dabei ab und sinkt wieder zum Erdkern zurück. Die empordrängende Wärme hat gewaltige Kraft, aber die Erdkruste ist zu dicht, um sie herauszulassen, außer bei Vulkanausbrüchen. So schiebt die Hitze von unten die kontinentalen Platten auf einem zähflüssigen Untergrund hin und her. Im tiefen Ozean presst sie aber auch in Form von flüssiger Magma direkt zwischen den Platten durch und verschiebt sie.
Wir haben Platten, die die ganze Haut der Erde bedecken und die aus teilweise ozeanischer Kruste und teilweise kontinentaler Kruste bestehen. Und diese Platten bewegen sich gegeneinander. Und das ist nur deshalb möglich, weil in den mittelozeanischen Rücken neue ozeanische Kruste gebildet wird und zum Ausgleich wird alte ozeanische Kruste an anderen Stellen in die Tiefe, in den Erdmantel hinuntergezogen und abgeführt und wieder recycelt.
Wolfgang Frisch, Geologe an der Universität Tübingen. Wenn zum Beispiel eine ozeanische Platte unter eine kontinentale rutscht, stülpt sie deren Ränder auf. So entstehen riesige Gebirge. Auf diese Weise haben pazifische Platten am Rand des amerikanischen Kontinents die Rocky Mountains und die südamerikanischen Anden hochgewuchtet. Wo die afrikanische gegen die euroasiatische Platte drängt, haben sich die Alpen aufgefaltet. An den Rändern zwischen zwei Platten wird die Erdkruste durchlässig. Deswegen stehen da oft wie in einer Perlenkette aufgereiht Vulkane, die das von unten durchbrechende Magma ausspeien.
Wer hier wohnt, hat sich an die ständig drohende Gefahr längst gewöhnt. Die Sizilianer zum Beispiel nennen den Ätna ihre Mama, ein Ungeheuer, das nährt und verschlingt. Der Vulkanologe Boris Binke von der Universität Catania erzählt.
Die Sizilianer, besonders die, die in den Ortschaften um den Ätna herum wohnen, die sehen den Ätna als eine Art Riesenmama. Und da die Sizilianer ohnehin so ein bisschen die Vorstellung von der sehr strengen, etwas unberechenbaren Mama haben, die im Prinzip sehr gut ist, kocht immer gut zu essen. Der Ätna bringt hervorragende Böden hervor, auf denen alles in ungewöhnlicher Qualität wächst. Das ist der gute Aspekt. Deswegen sprechen die Sizilianer eigentlich auch vom guten Vulkan. Vulcano buono, sagen sie, nicht? Sie bezeichnen Ätna als Amuntania, das ist die Bergin. Und das Bild von der Mama kommt dann wieder, wenn man sich diese ganzen kleinen Schlackenkegel an den Flanken des Ätna anguckt, die wie so kleine Babyvulkane auf den Hängen sitzen. Sie erinnert mich an diese Spinnen, die ihre ganzen Babys auf dem Rücken tragen. Ja, und dann, wenn diese Mama einen Rappel bekommt, nicht, weil es eben eine Femmina ist, verteilt sie Ohrfeigen. Und die kleinen Sizilianer wissen gar nicht so genau, warum. Nicht? Sie wissen aber, dass es immer wieder passiert, nicht, dass die Mama ihre Tage hat, ihre Krise hat. Und dann schlecht drauf ist, nicht? Und das muss man dann irgendwie ertragen, hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist, nicht? Und wenn es vorbei ist, dann ist wieder gut, dann denkt man nicht mehr weiter drüber nach.
Die Vulkane speien so lange, wie auch das Geschiebe und Gedränge im Untergrund nicht aufhört. Und die Berge türmen sich immer höher. Merkwürdig eigentlich.
Logisch wäre, je mehr zum Beispiel die Alpen aufgefaltet werden, desto schwerer werden sie und desto tiefer müssten sie in den Untergrund einsinken. Tun sie aber nicht. Im Gegenteil, sie werden immer höher, sagt Professor Bernd Lammerer, der Alpenspezialist an der Universität München ist.
Die Alpen werden sich weiter heben, insbesondere die Zentralalpen, die heben sich zurzeit um ungefähr 1 Millimeter pro Jahr heraus. Das wird aber dann über viele Jahre abklingen. Ich glaube nicht, dass mit den Alpen noch etwas Entscheidendes passieren wird. Höchstens, was bei vielen großen Gebirgen ist, dass sich die Kruste dann, wenn die anpressenden Kräfte kleiner werden, entspannt und das Gebirge auseinanderfließt, wie so ein Pudding auf dem Teller.
Mit anderen Worten, in den Himmel wachsen die Alpen nicht. Wenn sie eine bestimmte Höhe überschritten haben, werden sie instabil und gehen lieber in die Breite, als dass sie weiter wachsen.
Wie gewonnen, so zerronnen. Die Erosion beginnt, sobald ein Brocken wagt, über die Ebene hinauszuragen. Sofort wird er von Wind und Wetter abgerieben. Das ist der Start für einen Wettlauf ohne Sieger und ohne Ende. Es treten an die Auffaltung gegen die Erosion.
Wer ist schneller? Das ständige Hochheben von unten oder das unausgesetzte Wegraspeln von oben? Kaum rasselt Gestein ins Tal, wird der Berg leichter und sofort drückt von unten Gebirge nach. Joachim Kuhlemann, Geologe an der Universität Tübingen.
Je höher wir es heben, desto schneller wird die Erosion. Je schneller die Erosion, könnte man jetzt sagen, desto schneller steigt das Gebirge. Und danach würden die Gebirge also in Anführungszeichen in den Himmel gehoben werden. Das werden sie natürlich nicht. Und das ist jetzt Gegenstand aktuellster Forschung.
Der Himalaya, übersetzt heißt das Wort übrigens Sitz der Götter, wird trotzdem höher und höher. Denn die Erosion schafft das harte Gestein nicht. Gleichwohl wächst das Gebirge nicht in den Himmel.
Im Übrigen glaube ich, dass hier ein kritischer Wert erreicht ist. Denn wir sehen im Himalaya oder im Pamir, dort haben wir auch gearbeitet, dass solche Gebirge dann eben reagieren durch sogenannten tektonischen Kollaps. Das heißt, wenn die Erosion nicht mehr imstande ist, die Krustendicke effizient abzubauen, dann reagiert das Gebirge durch andere, durch tektonische Prozesse. Und hier scheint also irgendein Grenzwert erreicht zu sein, denn wir konnten feststellen, zum Beispiel an der Nordfront des Pamirs, wo der berühmte Pik Lenin immer noch existiert, dass wir dort nicht nur einengende Bewegungen finden, wie man es erwarten würde, sondern auch sehr viel dehnende Bewegungen.
Wolfgang Frisch, Geologe an der Universität Tübingen. Demnach fließt der Himalaya geologisch langsam in Richtung China ab. Und der Alpenkamm ebenfalls nach Osten in Richtung ungarischer Tiefebene. Unter dem Ansturm von Wind und Wetter verwittert weiches Gestein wie Kalk natürlich schneller als Granit und anderes Urgestein. Nach Tübinger Untersuchungen liegt es aber nicht an der Härte des Gesteins, wie stark die Erosion dem Fels zusetzt. Es ist vielmehr eine Formfrage. An schroffen, steilen und zerfurchten Stellen greift sie schärfer an als an sanften Neigungen und glattem Gestein. Aber keine Erosion frisst so gnadenlos am Gestein, wie Eis und Wasser zusammen hobeln und schrubben, nagen und radieren. So haben die Gletscher der Eiszeiten, Alpen, Rocky Mountains und skandinavische Berge weit mehr abgeschabt als andere Einflüsse in der gleichen Zeitspanne.
Kein Stein bleibt auf dem anderen.
Von älteren Gebirgen ist eigentlich morphologisch nichts mehr da. Die werden erodiert, werden abgebaut wieder, weil der Zustand eines hohen Gebirges im Grunde genommen ein instabiler Zustand ist. Und wenn sozusagen die einzwängenden Kräfte fehlen, dann stellt sich der stabile Zustand wieder ein. Die Gebirge werden abgetragen, von oben her, von innen her. Und das ist sozusagen für den Geografen von dem Gebirge nachher nichts mehr übrig, aber für den Geologen ist noch was übrig.
Georg Kleinschmidt ist Professor für historische Geologie an der Universität Frankfurt. Eines der ältesten Gesteinsmassive, sagt er, ist das Kaledonische Gebirge. Es faltete sich vor 400 Millionen Jahren auf. Da waren Europa und Nordamerika noch ein gemeinsamer Kontinent. Das Kaledonische Gebirge zog sich von Skandinavien über die britischen Inseln und Grönland bis zu den heutigen Appalachen Nordamerikas.
Heute ist von diesen Faltungen an der Erdoberfläche nichts mehr zu sehen.
Es ist, als hätte sich die Erde im Alter geliftet.
Dagegen ist vom sogenannten variskischen Gebirge noch allerhand übrig. Es entstand vor 300 bis 330 Millionen Jahren.
Das variskische Gebirge, da leben wir praktisch drauf. Deutschland liegt sozusagen in dem Bereich dieses variskischen Gebirges. Es reicht von Spanien in einem Bogen über Frankreich, Zentralfrankreich, gerade Südengland gehört noch dazu, dann gehört praktisch ganz Mitteleuropa dazu, selbst der heutige Alpenraum gehört dazu und es geht dann weiter nach Polen hinein, Südpolen, Südosteuropa, dort hinein, etwa in diesen Raum. Dort findet man die Reste dieses Gebirges.
Diese Reste sind durchaus imposant. Schwarzwald, Rhön, Fichtelgebirge und Thüringerwald, also die deutschen Mittelgebirge.
Wer hier wandert, begeht also geologisch ehrwürdiges Gestein. Dagegen sind die Alpen mit einem Alter von 20 Millionen Jahren geradezu lächerlich jung.
Ein anderes Gebirge ist so steinalt wie das Variskische, besitzt aber heute noch stolze Berge mit bis zu 7500 Meter hohen Gipfeln. Der Tien Shan, der sich zwischen Kasachstan, Kirgisistan und dem westlichen China hinzieht. Zwei Platten, die längst in der euroasiatischen Platte verschwunden sind, haben einst den Tien Shan in die Höhe gewuchtet. Sie müssen es mit bemerkenswertem Nachdruck getan haben, wenn der Tien Shan auch nach 330 Millionen Jahren Erosionsarbeit noch über 7000 Meter hoch ist.
Rainer Klemmt ist einer der ersten Europäer, die den Tien Shan im Dreiländereck Kasachstan, Kirgisistan und China betreten haben. Klemmt hat mit chinesischen Kollegen bereits 5 Expeditionen in den Tien Shan unternommen. Was das Gebirge für ihn so interessant macht, ist sein Wurzelgestein. Unter normalen Umständen ruht es in 80 bis 100 Kilometern Tiefe und ist mithin für einen Geologen unerreichbar. Doch hier liegt es offen zutage. Und das ist für Rainer Klemmt schon ein besonderes Erlebnis, hier mit seinem Hämmerchen direkt Fels abschlagen zu können. Dafür muss er aber eine Portion Abenteuerlust mitbringen, denn er reitet tagelang durch eine menschenverlassene Gegend.
Sie können zum Beispiel ohne Pferde sich nicht fortbewegen. Die Pferde können Sie aber nur bekommen, wenn Sie das Arrangement über einen Official laufen lassen von der Partei. Der arrangiert die Pferde zum Beispiel und den Kasaken, der sie führen muss im Gebirge und zum Beispiel auch das Gebiet, in dem sie arbeiten dürfen. Weil es ist militärisches Sperrgebiet und das ist ein Problem. Weil sie können zum Beispiel nicht mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden, wenn sie sich was brechen zum Beispiel oder wenn sie gesundheitlich nicht auf dem Dampfer sind, gibt es keinerlei Möglichkeiten, sie dort herauszuholen. Das heißt, die Offiziellen müssen genau wissen, wo sie sind und wollen das auch genau wissen, weil in Xinjiang ist es politisch derzeitig nicht ganz einfach, weil sie halt sehr viele Turkstämme haben, die teilweise fundamentalistisch angehaucht sind und dahingehend man sehr häufig gleich in den Verdacht eines Spions gerät.